Das ist zum Beispiel als Luftartistinnen, finde ich ganz großartig, sowohl Luise Leers als auch Lillian Leitze. Das waren beides Superstars ungefähr in den 1920er, 1930er Jahren. Und Lillian Leitze zum Beispiel, die war eigentlich sogar bis heute die bestbezahlte Künstlerin ever. Die hat ungefähr in einer Woche verdient, was eine normale bürgerliche Familie in einem Jahr verdient. Also in Zahlen macht das heute keinen Sinn, das zu vergleichen, aber so ungefähr als Relation. Und die war so ein Superstar, also sowas wie heutzutage vielleicht Lady Gaga oder Madonna oder so, ne? Und das Krasse ist, dass deren Namen kaum noch bekannt sind. Ich finde die beiden total toll, weil die auch technisch ganz interessante Sachen gemacht haben. Also die Lillian Leitze hat so einarmige Rollen gemacht. Das ist schwierig zu erklären am Radio, aber so an einem Arm hängen so große Schwünge. Die hatten so eine ganz eigene Körpersprache am Trapez auch entwickelt. Also die wurden auch viel kopiert. Und Luise Leers im Gegensatz zu Lillian Leitze, also Lillian Leitze war dieser Superstar und die war auch eine ganz krasse Diva. Also die hatte dann so immer so Ansprüche, dass sie in ihrem Backstage-Zelt einen Flügel haben muss und Blumen und so weiter. Und Lillian Leitze war so von der Art her das Gegenteil. Aber die war auch eine ganz tolle Künstlerin, aber die war viel bodenständiger.
Woher weißt du denn oder weiß man überhaupt zum Beispiel von deren Tricks? Gibt es Ton- oder Videoaufnahmen oder sind das eher Berichte oder Zeitungsartikel?
Beides. Also von Lillian Leitze gibt es tatsächlich Filmaufnahmen, weil die war so ein Superstar, dass selbst die wenigen Filmemacherinnen damals, die es gab, auch schon sie gefilmt haben. Also von der gibt es tatsächlich einiges. Also das findet man sogar auf YouTube. The Greatest Gymnast wird die dann immer genannt. Von Luise Leers habe ich nie ein Video gefunden, aber da gibt es teilweise Zeitungsartikel und Fotos.
Du beschäftigst dich ja nun mit der Geschichte des modernen Zirkus und dabei eben im Besonderen mit der Rolle der Frauen da in dieser Geschichte. Ja. Was sind denn vielleicht noch exemplarische Biografien von Frauen, die im Zirkus oder als Artistinnen tätig waren, die vielleicht auf eine Art exemplarisch eben stehen für die Rolle der Frau?
Wenn ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel Sandwina, also ihr Künstlername Sandwina, ihr bürgerlicher Name ist Kätchen Brumbach. Und sie war eher so um die Jahrhundertwende und davor. Das war die stärkste Frau der Welt, so genannt. Über die weiß man sehr viel. Also sie ist in einer Zirkusfamilie reingeboren worden tatsächlich. Das war ja damals auch sowieso ganz üblich, dass man aus einer Familie kommt. Die Brumbachs war eine ganz große europäische Zirkusfamilie, wo viele Kraftartisten tatsächlich auch hervorgegangen sind. Und Kätchen Brumbach war dann eben auch die stärkste Frau der Welt. Und die hat sich so eine Art Duell geliefert, sowohl medial als auch tatsächlich mit dem stärksten Mann der Welt damals. Der hieß Sando, also mit Nachnamen Sando. Deswegen hat sie sich dann Sandwina genannt, weil sie ihn nämlich immer besiegt hat. Und dann war sie eben der stärkste Mensch der Welt war, zumindest damals die Meinung. Und die war auch interessanterweise eine Suffragette. In der Frauenwahlrechtsbewegung war die aktiv und ist auch von den Suffragetten sehr gerne als Beispiel genommen worden, weil damals war ja das Hauptargument gegen Frauen, dass sie wählen, unter anderem, dass sie halt als schwächeres Geschlecht nicht so viel können wie die Männer. Und da hat sie natürlich dann regelmäßig das widerlegt, dass wenn Sandwina so stark sein kann, dann kann jede Frau stark sein. Also sie war wirklich so ein Vorzeigebild bei den Suffragetten. Später, als sie dann aufgehört hat, selber zu spielen, hat sie ihren Sohn weiter trainiert. Das war ein bekannter Boxer dann. Und sie hat selber einen Diner aufgemacht zusammen mit ihrem Mann und hat in diesem Diner dann aber die Gäste oft noch unterhalten, indem sie noch so Krafttricks gemacht hat und so. Genau, also das war so eine ganz schöne Biografie. Die war auch ganz interessanterweise, sie hat mit 16 schon ihren Mann geheiratet. Das war einer aus dem Publikum, der war so beeindruckt von ihren Kräften. Und das war damals so, dass die Leute sie herausfordern durften. Und sie hat dann aus dem Publikum Leute sich ausgesucht und die dann immer zu Boden gedonnert oder wie auch immer. Und der war ganz verrückt dann nach ihr. Und dann haben die geheiratet und die sind bis zum Lebensende, dann hat er sie unterstützt. Also das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass sie halt der Star war und er hat sie unterstützt.
Auf jeden Fall eine nicht gerade gendermäßig klischeehafte Biografie, wie überhaupt ja Kraft und Körperlichkeit selten in so, wenn man in Klischees denkt, mit Weiblichkeit zusammengeht. Und überhaupt ist ja auch Artistik, Arbeit mit dem Körper, also der Körper ja sehr präsent dabei. Und vielleicht war so mein Gedanke dazu, fungiert dabei auch aufgrund dieser Betonung des Körpers irgendwie als Spiegel oder Verstärkerraum für gesellschaftliche Zustände oder vielleicht auch einfach deswegen, weil Körper eben sehr direkt und konkret betroffen sind von so gendernormativen Zuschreibungen. Du beschreibst jetzt, oder das habe ich gelesen in deinen Texten, auch einen Kampf der Geschlechter und dass es einen Wandel gab von relativ gleichberechtigten Rollen, vielleicht jetzt auch die stärkste Frau der Welt, hast du gerade angesprochen, von Männern und Frauen im Zirkus oder in der Artistik hin zu so einem Nachspielen von klassischen Genderrollen. Männer, die stark sein müssen, sich beweisen, Frauen, die dann dagegen eher hauptsächlich schön sind. Wie vollzog sich denn dieser Wandel oder was kannst du darüber sagen?
Also ganz konkret, das beziehe ich, also diese Betrachtung beziehe ich auf die Luftartistik und das ist auch gar nicht unbedingt meine Erkenntnis. Das hat Peter Teich, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Gender in der Artistik. Die hat das quasi als erste so benannt. Also in der Luftartistik war es am Anfang so, dass sowohl Frauen als auch Männer gleichberechtigt das gemacht haben. Und in der Luftartistik, in diesen frühen Großgruppenformationen, da gab es eben ja diese Flugnummern, ne? Wo einer fängt, der andere fliegt oder der fliegt, wird von einem gefangen, dann wieder zurückgeworfen, macht einen Salto in der Luft, wird wieder gefangen und so. Also diese ganz klassische Flugtrapezartistik. Und das gab dann ganz interessanterweise an dem Punkt einen Bruch, als das Kino immer stärker wurde, als das Kino immer mehr Bedeutung bekommen hat. Zirkus war ein sehr beliebtes Sujet in den frühen Filmen. Eben als quasi Hollywood größer wurde, dann gab es eben immer öfter so Zirkusfilme, wo letztendlich die Frauen dann irgendwie so eine neue Rolle bekommen haben. Ziemlich genau zu der Zeit ist dieser Bruch gewesen, wo dann Frauen dann eben nicht mehr Fängerinnen waren, sondern nur noch dekorative Fliegerinnen. Und wenn sie Fliegerinnen waren, haben sie tatsächlich auch eher dekorative Tricks gemacht, als diese krassen vierfachen Saltos oder so. Also das heißt nicht, dass sie die nie gemacht haben, aber das sind die quasi berühmt geworden sind. Das waren dann eben die Männer und so. Und es war zum Beispiel auch ganz lange unbekannt, also es gibt ja den sogenannten Salto Mortale, das ist der dreifache Salto. Ganz lange wurde der einem Mann zugeschrieben, dass ein Mann den als erster geflogen hat. Und dann kam es aber irgendwann in den 60er Jahren erst raus, dass das eine Frau getan hat. Und dass eine Frau den allerersten dreifachen Salto geflogen ist, also den Salto Mortale. Heutzutage ist die Luftartistik eine vorwiegend weibliche Kunst. Also ich würde sagen, in der statischen Luftartistik sind es sicher 80%, also professionelle, dass es Frauen sind. In der dynamischen Luftartistik, also sowas wie Flugtrapez, das sind tatsächlich nach wie vor gemischte Gruppen oder auch vorwiegend Männer.
Du sprichst jetzt in dem Zusammenhang von der Art und Weise, wie und ob Artistinnen auftreten, als einer schmerzhaften Geschichte der Rebellion und Affirmation geschlechtlicher Rollen. Was war denn oder was ist vielleicht immer noch schmerzhaft an dieser Geschichte?
Also das ist ja Unterhaltungskunst, also oder großteils ist das Unterhaltungskunst, die ist sehr stark dran an so einer erotischen Kunst auch. In Deutschland weniger tatsächlich, aber zum Beispiel in den USA sowas wie Pole-Tänzerinnen, Burlesque-Tänzerinnen, Stripperinnen und Luftartistinnen, das ist so fast so eine Kategorie. Also da sehe ich auch ganz viel so Unterschiede in Deutschland und in Frankreich, vor allem, weil in Frankreich ist der Zirkus wirklich hohe Kunst, sind wir nicht so nah an den erotischen Künsten dran. Und das sieht man zum Beispiel auch an den Gagen, also an den Honoraren. Also hier, wenn ich sage, ich mache Luftartistik, dann kriege ich ein ganz anderes Honorar, als wenn ich irgendwie Stripperin bin. Leider, so ist das. Und in den USA sind zum Beispiel die Gagen der Luftartistinnen eher so wie von Burlesque-Tänzerinnen. Also wirklich eher schlecht bezahlt. Also da würde ich sowas wie so einen Schmerz verorten.
Würdest du sagen, dass Männer sozusagen den Vorteil haben, als Artisten einfach als Artisten wahrgenommen zu werden und Frauen, die Artistinnen sind, in erster Linie als Frauen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Beziehungsweise Männer als Artisten, die können etwas in erster Linie, also jetzt vom gesellschaftlichen Blick. Und Frauen, die Artistinnen machen, sind, die sind in erster Linie Artistinnen. Also das ist dieser Unterschied. Männer zeigen ihr Können und Frauen zeigen ihren Körper. Obwohl das natürlich Quatsch ist. Also ich meine, das Training ist ja dasselbe, ob jetzt ein Mann trainiert oder eine Frau trainiert. Aber das ist so der Hauptunterschied, genau.
Und du hast gerade schon angesprochen, diese Nähe vielleicht zur Erotik oder Sexarbeit sogar, kommt vielleicht auch einfach daher, dass Artistik eben so eine Kunst ist, die unmittelbar körperlich ist. Oder wir sind da ja auch gerade bei, das Zeigen und was man ist oder was man kann. Gibt es denn da Beispiele vielleicht, wie Frauen mit dieser Erotisierung ihrer Körper in der Artistik umgegangen sind? Vielleicht auch feministische Positionen oder so?
Naja, um nochmal zurückzukommen zu Lillian Leitzel. der war das zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig, weil die kommt ja noch von dieser Zeit, also noch vor diesem Hollywood-Boom sozusagen. Der war das zum Beispiel ganz wichtig, ihre Weiblichkeit zu zeigen. Also weniger die Erotisierung, aber dass sie eine Frau ist. So, ne? Dass niemand denkt, sie wäre irgendwie so ein starkes Muskelpaket, das sie ja tatsächlich war, sondern sie ist eine ganz weibliche Frau. Und die hat zum Beispiel in ihrer Inszenierung jedes Mal, nachdem sie von ihrem Gerät runterkam, ist sie in Ohnmacht gefallen. Also natürlich so getan, als wäre sie in Ohnmacht gefallen. Und das war, um zu zeigen, oh mein Gott, ich bin ja doch nur eine schwache Frau, das ist alles viel zu viel für mich. Und das sind so lustige Anekdoten, so, ne? Wir haben lange, lange gesucht nach Clowninnen, als wir recherchiert haben. Und Clowninnen, es gab schon welche, also zum Beispiel Toulouse-Lautrec hat ja auch welche abgebildet in seinen Gemälden und so. Aber so richtig bekannte, namentlich bekannte Clowninnen haben wir eigentlich erst in den 1960er, 1970er Jahren gefunden. Und das ging einher tatsächlich auch mit dieser zweiten Welle des Feminismus und mit diesen ganzen Befreiungsbewegungen 60er, 70er Jahre. Weil eine Clownin kann man erst recht nicht erotisieren. Und die haben das dann wirklich so auf die Spitze getrieben, dieses: Ich bin eine Frau, ich habe einen Körper. Clowninnen sind so die, zumindest damals, oder waren so die ersten, die wirklich Feminismus in den Zirkus gebracht haben, in ihre Stücke, in ihre clownesken Stücke oder Nummern. Anni Fratellini zum Beispiel, die die Zirkusschule in Frankreich gegründet hat, oder ihre Tochter dann auch. Und da gibt es etliche.
Also irgendwie auch so eine ziemliche Ambivalenz, um nochmal auf Luftartistinnen zu kommen, obwohl es vielleicht darum geht, grazil zu sein und den Körper am Reck zu zeigen oder in der Luft, eigentlich ja eine sehr kraftintensive Kunst. Genau. Und dann, so wie das Beispiel gerade von Lilian Leitze, der es dann wichtig war, besonders auf ihre Weiblichkeit hinzuweisen. Genau. Und dann gleichzeitig diese zwischen Tollpatschigkeit und erotischer Weiblichkeit die Clownerie schwer zusammenzubringen. Yeah. Warum glaubst du denn, ist die Clownerie als feministische Performance genutzt worden?
Weil, also der Clown, ne, der hat immer erstmal diesen Anspruch, dass er einfach ein neutraler Clown ist und der sich eben in alle möglichen Arten der Gesellschaft oder in alle möglichen Rollen der Gesellschaft hineindenken kann und diese dann übertreibt. Und interessanterweise, eine von diesen gesellschaftlichen Rollen war halt dann auch sowas wie die Frau. So, ne? Und ich meine, Männer haben irgendwie 1000 Rollen und die Frau ist halt einfach nur die Frau. Also der Archetyp ist die Frau. Und das haben halt dann eben Clowninnen angefangen aufzubrechen. Die haben halt angefangen zu zeigen, dass es viele, viele, viele verschiedene Facetten von Frau gibt. So, ne? Clowns sind sowieso gesellschaftskritisch, also in ihrer Herangehensweise. Ich meine, es gibt natürlich radikalere und weniger radikale, aber Clowns machen sich einfach über das, was sie in ihrer Gesellschaft erfahren und sehen, machen sich darüber lustig oder nehmen das aufs Korn und versuchen quasi der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Und da ist natürlich total naheliegend, dass Frauen ihre Frauenrolle der Gesellschaft vorhalten und das aufs Korn nehmen. Also das war eigentlich total logisch, dass sobald eine Frau eine Clownin ist, dann ist fast schon inhärent in der Clownerie, dass sie feministisch sein muss. Also ich meine, ist natürlich nicht so. Es gibt natürlich auch nicht feministische Clowninnen, aber irgendwie ist es sehr, sehr naheliegend.
Um jetzt nochmal auf ganz aktuell diese Woche zu blicken, gerade finden ja die Luftartistik-Festspiele in Berlin statt. Du bist Teil der Organisation?
Ich bin zusammen mit einer anderen die künstlerische Leitung, genau.
Was gab denn den Anstoß, diese Luftartistik-Festspiele in Berlin zu veranstalten und was ist auch dieses Jahr vielleicht geplant? Was erwartet interessierte Menschen?
Also warum wir das damals, also vor 3 Jahren gegründet haben, ist, weil wir die Luftartistik-Szene zusammenbringen wollten. Man ist manchmal echt alleine und einsam so in seinem alltäglichen Job. Und wir wollten einfach eine Convention machen, wo vor allem Profis sich treffen, aber auch fortgeschrittene Laien und überhaupt die ganze Szene. Die Luftartistik-Festspiele sind einerseits eben so eine Art Netzwerktreffen, wo wir uns alle treffen, zusammen jammen können, wo es Workshop-Angebote gibt auf verschiedenen Levels und Niveaus, wo wir verschiedene tolle Trainerinnen aus der ganzen Welt eingeladen haben, die diese Workshops geben. Und die andere Seite der Luftartistik-Festspiele war oder ist natürlich auch heute noch, dass wir der Welt zeigen wollen, was Luftartistik sein kann und was Luftartistik für Facetten hat und eben als ein Aspekt des zeitgenössischen Zirkus oder als ein Aspekt des Zirkus ganz allgemein wollen wir eben zeigen, was ist zeitgenössische Luftartistik. Wir haben dann Donnerstag, Samstag und Sonntag 3 verschiedene öffentliche Abende, wo wir wirklich eben die gesamte Bandbreite wieder mal zeigen, was aktuell gerade so abgeht. Und da kann man kommen als normales Publikum und Karten kaufen und gucken und es ist super spannend.